Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleiss und Dr. Burak Yildirim.
Lieber Burak, wann hat man dir gesagt, als du so, sag mal, dritte, vierte Klasse warst, kümmere dich auch mal um die mentale Gesundheit?
Ja, gar nicht. Ich würde fast behaupten, gar nicht.
Ja.
Ich glaube, da hat man aber auch angenommen, dass so meine mentale Gesundheit nicht so gut bestellt ist.
Ach so.
Aber in anderen Zusammenhängen, also nicht biologisch pathologisch, sondern eher einfach crazy.
Ach so, okay.
Aber ja. Deshalb hat man, also meine Eltern haben sich um meine mentale Gesundheit gekümmert, ziemlich traditionell.
Ziemlich traditionell.
Ziemlich traditionell, ja. Aber es hat scheinbar geholfen.
Willkommen zurück erstmal im Podcast und
herzlichen Dank.
Ich musste dir die Frage einfach stellen.
Ja.
Denn in der dritten und vierten Klasse, da war, es stand bei mir immer in einer Benachrichtigung an meine Eltern, dass ich die ganze Zeit immer lachen würde.
Oh, das ist aber süß.
Ja, im Unterricht. Und dass es auch teilweise nervig wäre.
Ja.
Das,
ja, wenn man nicht mitlachen kann vielleicht, aber.
Genau.
Ansonsten
habe ich dann auch gedacht.
Ja, ansonsten ist es doch eigentlich cool.
Ich habe auch gedacht, wenn die anderen alle irgendwie so ernst sind, was kann ich denn dafür? Ist doch irgendwie.
Ja,
kann ich nicht mal ein Problem. Und es war schon so, das stand wirklich dann in den Mitteilungen und den einen oder anderen Lehrer hat es genervt. Es ist aber dann doch irgendwie recht klar gewesen, dass ich kein so depressives Kind werde ich wahrscheinlich nicht gewesen sein. Ist nicht so von auszugehen. Muss wohl gut gelaunt gewesen sein. Aber es ist auch niemand zu mir gekommen, der gesagt hat, hey, mentale Gesundheit. So ab der dritten und vierten Klasse müssen wir darüber mal sprechen, was das bedeutet. Und es ist ein wundervolles Projekt gestartet worden von der Universitätsmedizin in Halle und mentale Gesundheit kindgerecht erleben. Ein Nachmittag für kleine Helden. So, das ist installiert worden und gerade für Kinder der dritten und vierten Klasse. Und Ziel ist es, Verständnis zu fördern, Unsicherheiten abzubauen und psychische Gesundheit altersgerecht und ohne Tabus zu vermitteln.
Top.
Darüber wollen wir heute gerne mal sprechen und ich bin sehr gespannt über unseren kleinen Diskurs und das, was sich so geändert hat und das, wo, naja, und ob darin große Chancen liegen oder überfordert man Kinder damit gar. Bin sehr gespannt, wie wir das diskutieren. Freue mich aber auch genauso über deinen Mental Health Moment der Woche.
Ja, den musste ich wirklich fast kurz vor der Aufzeichnung, es ist heute Nachmittag passiert, leider tauschen gegen einen Mental Health Moment.
Nein.
Doch, leider. Leider. Und das hat mich auch völlig, also völlig unverhofft erwischt. Ich saß in der Sprechstunde und das war wirklich so die letzten Termine, bevor wir heute aufgezeichnet haben. Und hatte das Fenster auf Kipp und wollte dann, bevor die nächste Kundschaft reinkam, einmal zumachen, weil es dann etwas frisch im Raum war. Und du hast mich ja schon mal besucht. Von meinem Zimmer aus guckt man ja bei uns in Pulheim direkt auf den Marktplatz. Mhm. Weil es eigentlich sehr schön ist, gerade wenn die Sonne scheint und der Markt aufgebaut ist zweimal die Woche. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Heute war kein Markt. Mhm. Und ich mache das Fenster zu und sehe direkt unten vor dem, also auf dem Marktplatz eine ältere Dame, ein Öhmchen, wie wir bei uns gerne sagen, und ganz nett angezogen mit so einem pinken Hoodie und so weiter. Und ich habe mich erst total amüsiert, hatte so einen schwarzen Beutel bei sich und schlawenzelte aber die ganze Zeit um die Mülltonne herum. Mhm. Und warum auch immer, ich bin dann kurz da quasi am Griff des Fensters versackt, hab dann zugemacht und wollte gerade rein, weil der nächste Termin schon anstand. Und da sehe ich, wie die Dame dann kurzerhand in den Mülleimer greift, die erste Dose da rausfischt, kurz reinguckt und wieder reingreift, um die zweite Pfanddose da rauszufischen. Und dann, also das war für mich wie so, also als hätte man mich mit Wasser übergossen. Ich habe ja schon mal in der einen Folge hier das Thema mit Altersarmut und so weiter. Aber das dann nochmal, also in dem Moment, weil man einfach unvorbereitet war und auch nicht gedacht hat, dass diese Dame, ich weiß ja nicht, ob ich mich da von Äußerlichkeiten habe leiten lassen, keine Ahnung, aber dass diese Dame in der Situation ist, dass sie im Mülleimer nach Dosen und Pfandflaschen suchen muss. Das hat mich also wirklich richtig auf dem falschen Fuß erwischt und auch leider total ausgenockt. Und deshalb muss ich es leider heute kippen und canceln zugunsten oder zu Ungunsten des Mental Health Moments der Woche. Weil mich das natürlich leider wieder an die Realität erinnert hat und mich leider wieder in die Realität zurückgeholt hat, wie es halt vielen leider auch nachweislich, auch dazu gibt es Studien, nicht nur zu der letzten Folge, wo wir eine neue Covid-Studie besprochen haben, sondern eben auch Studien zum Thema Altersarmut und verrückt. Also es war, ich meine, man kennt das aus, ne, wir brauchen jetzt nicht über Thema Obdachlose sprechen oder wenn wir irgendwo in der Innenstadt sind, wenn da Kinder sitzen oder Ältere betteln und so weiter, aber das irgendwie ist man darauf vorbereitet letztendlich, aber das Thema hat mich leider total unvorbereitet getroffen und hat mich sehr betrübt und ja, leider, wie gesagt, hat es meinen Mental Health Moment der Woche gekostet, aber ich muss das mal mitbringen.
Finde ich aber gut. Erstens, dass es mitbringt und ich glaube einfach, dass wir vielleicht ein Stück weit ein Stück weit sensibler werden müssen, darüber reden müssen, aktiver werden müssen, damit wir bei so ein paar Punkten, bei so ein paar Entwicklungen wirklich eine Veränderung hinkriegen. Jeder so wie er es kann, jeder so in seinem Rhythmus und logischerweise aber auch zusammen. Ich habe irgendwie mehr und mehr den Eindruck, dass die mentale Gesundheit so angekratzt ist, dass wir oftmals die wichtigen Themen Menschen überlassen, die mit der mentalen Gesundheit nicht so gut umgehen. Mhm. Und überhaupt generell nicht so gut mit den Themen umgehen. Und dass wir nur dann Veränderungen schaffen können, wenn wir einfach aktiv werden. Wenn wir darüber sprechen, über solche Missstände. Wenn wir am Ende ja vielleicht auch irgendwie aktiv werden, vielleicht jeder für sich oder doch auch zusammen. Ich finde es auch beschämend, dass in einer Gesellschaft wieder unseren, denn ich finde es beschämend, dass in Deutschland Menschen Pfand sammeln müssen. Finde ich, alleine das zeigt ja, dass hier einiges elementar schiefläuft.
Ja, leider. Nun, ich meine, es ist ja auch ein Thema, was, und deshalb hat es mich natürlich auch betroffen gemacht, ein elementares Thema der mentalen Gesundheit ist. Wir haben hier eine Folge aufgezeichnet vor einigen Wochen mit dem Titel Armut macht krank.
Ja.
Und wir haben zumindest leider sehr, sehr viele Menschen da draußen, die aufgrund ihrer Armut gefährdet sind.
Ja.
Und zwar nicht nur körperlich gefährdet, sondern eben auch geistig. Und dementsprechend, also ich finde ja grundsätzlich, wenn man hilft, wenn man die Möglichkeit hat, auch zu helfen, egal ob das in Form von Spenden, also Sachspenden, Geldspenden und so weiter und so fort. Aber auch das ist etwas, wir haben ja bei der letzten Folge darüber gesprochen, warum denn zur Bewältigung von mentalem Stress, warum das Thema Sport nicht noch klarer angesprochen wird. Und ich sagte ja, weil es zu offensichtlich ist. Und auch hier ist es, dass es vielen Leuten nicht gut geht, vor allem finanziell nicht gut geht, da habe ich mittlerweile auch das Gefühl, es ist zu offensichtlich. Und dann ist es halt so. Aber das geht nicht. Also es kann nicht einfach so sein. Es kann nicht einfach so sein.
Ja.
Ja, und ja, deshalb hat es mich wahrscheinlich auf dem falschen Fuß erwischt. Zumindest in dem Moment, aber ich habe es mal mitgebracht.
Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut.
Wie lief deine Woche?
Ja, meine Woche war eigentlich ganz gut, aber es geht in eine ähnliche Richtung wie das, was du gerade eben erzählst. Ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht. Wenn man nicht betroffen ist davon lange Zeit, dann hat man es nicht mehr so lange auf dem Radar, aber es wird einem immer wieder bewusst und macht auch ein Stück weit ohnmächtig. Und naja, ich erzähle es einfach kurz und knapp. Wenn ein Familienmitglied im Krankenhaus liegt, dann wird dir wieder bewusst, wie wir aufgehoben sind und wie wir aufgestellt sind in Deutschland. Es ist wirklich schier unerträglich und es ist so, dass ich will gar nicht eingehen darauf, wie es in Krankenhäusern aussieht. Also es ist für mich jetzt auch nicht mal Wortspielerei, dass Krankenhäuser auch ganz bewusst Krankenhaus heißen und nicht Gesundheitshaus. So wenig Geld, wie da zur Verfügung steht, es kann eigentlich nicht sein, dass kein Geld dafür da ist, Wände zu streichen. Es kann nicht sein, dass kein Geld dafür ist, Zimmer einigermaßen. Also es muss jetzt hier kein Luxuszimmer sein mit Blattgold an den Wänden, aber dass man einfach so die grundsätzlichen Dinge nicht mehr erfüllen kann. Kommunikation in einem Krankenhaus vom Patienten, Arzt zum Patienten und zurück. Streckenweise eine Katastrophe. Da liegen Menschen, die liegen wochenlang in einem nochmal Krankenhaus und wissen nicht so richtig, was los ist mit ihnen. Der Informationsfluss ist aber auch relativ gestört und unterbrochen. Nur ein Beispiel. Als Angehöriger rufe ich an und möchte den Arzt sprechen. Weißt du, was passiert? Der Arzt geht zu unserem Familienmitglied und sagt, sag mal, spinnt ihr eigentlich? Wie kann es denn sein, dass der Sohn anruft und mich sprechen möchte? Als ich das erfahren habe, habe ich gedacht, Burak, sag mal, was ist denn hier los? Also nochmal, der älteste Sohn ruft an, um sich zu erkundigen, wie es dem Familienmitglied geht. Der Arzt läuft zum Familienmitglied mit einer Magensonde in der Nase und sagt, das geht aber nicht, dass ihr Sohn hier anruft. Da habe ich ehrlicherweise ein Stück weit den Glauben verloren. Mal abgesehen davon, dass die Autorisierung stimmt. Also ich habe auch den Weg eingehalten. Es gibt Papiere, da ist völlig klar, dass ich das erstmal mich erkundigen darf. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es der Überlastung und dem Stress geschuldet ist. Also hoffe ich. Aber was mich wirklich umtreibt, ist, dass die normalsten Dinge der Welt, nämlich die Kommunikation, die Bedingungen, die sind nicht mehr da, die sind nicht mehr hergestellt, die sind nicht existent mehr. Und das ist erschreckend. Boah, wir zahlen alle unsere Krankenkassenbeiträge. Wir zahlen, die machen Milliarden Überschüsse teilweise. Das gesamte System, wofür auch die Bundesregierung Geld ausgibt. Jedes Jahr gibt es ein fettes Buch, wo angemahnt wird, wo Steuergelder zum Fenster rausgeschmissen werden. Und jetzt haben wir natürlich jede Menge Missstände. Aber da, wo investiert werden muss, also wem sage ich das, dir als Arzt, nämlich in unsere Gesundheit, Fehlanzeige, Minus. Gut, ich war schon lange nicht mehr in Krankenhäusern. Ich habe es jetzt mit einem Abstand von ein paar Jahren wieder gesehen. Der Zerfall ist krass. Und auch das wollte ich hier mal gerne mit hinnehmen, weil ich finde, das kann so nicht gehen. Das kann so nicht weitergehen. Wenn wir so mit unserer Gesundheit umgehen, wenn wir so mit Menschen umgehen, das wird nichts. Das wird nichts. Und da muss man kein Kommunikationsexperte oder Arzt sein mit eigener Praxis. Daran glaube ich nicht. Also an dieses System, so wie es jetzt ist, glaube ich einfach nicht mehr.
Ja, jetzt hast du natürlich bei mir einen sehr, sehr wunden Punkt getroffen. Weil ich habe überlegt, ob ich das in eine der Folgen einbaue und habe mir gedacht, komm, lass das jetzt weg. Das ist, da ärgerst du dich wieder nur drüber und so weiter. Mein Vater
jetzt
war...
Jetzt habe ich es aufs Tablett gebracht, verdammt.
Ja, total. Deshalb möchte ich es nochmal erzählen, weil das diese Misskommunikation, die findet im Grunde auf kollegialer Ebene auch statt. Puh. Und ein kurzes Beispiel, ich hoffe, unsere Zuhörer verzeihen das, dass wir immer noch nicht zum Punkt der Folge kommen, aber manchmal sind diese Geschichten ja auch eins ganz, ganz nett. Mein Vater musste mir notfallmäßig ins Krankenhaus bringen, weil er starke Atemnot hatte. Und für mich als Laien relativ klar war, der muss eine Lungenentzündung haben. Dann sind wir an einem Samstagabend, später abends in die Notaufnahme. Die Kollegen haben sich erstmal also wunderbar gekümmert, gar keine, ne, hat mich auch echt bedankt und so weiter und so fort. Mein Vater lag dann da auf Station, haben sie Röntgenbilder gemacht, gesagt, ja, auf den Röntgenbildern sehen wir nichts. Dann wollten wir eine CT machen. Mein Vater hat aber ein bisschen Platzangst und hat das mit einer MRT verwechselt und hat die CT abgelehnt. Dann hat der Stationsarzt um Rückruf gebeten, weil ich mich natürlich zu erkennen gegeben hatte. Das kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Wenn irgendein medizinisches Personal in der Verwandtschaft ist, bitte immer erwähnen im Krankenhaus. Immer. Das ist kein Kavaliersdelikt, ist nicht zu erwähnen. Es ist immer wichtig, wenn Leute von meinem Stamm wissen, da ist medizinisch jemand im Hintergrund mit dabei. Das nur nebenbei. Und da ich mich zu erkennen gegeben hatte, hatte dann der Kollege um einen Anruf gebeten. Ich habe ihn angerufen, wir haben gesprochen, ja, wir würden gerne CT machen. Sag ich, ja, macht auch Sinn, weil nicht, dass es irgendein anderer Schrott ist, der ihm da im Brustkorb wütet. Machen Sie bitte eine CT, ich spreche mit meinem Vater, ich kläre das. Setzen Sie es bitte für den nächsten Tag schon auf Tagesordnungspunkt, der wird das machen. So, ich mit meinem Vater gesprochen, da sagte er, ja, alles klar, kein Problem, hast recht, machen wir. So, dann gemacht und dann ist bestätigt worden, ja, der hat eine Lungenentzündung, mehr nicht, Gott sei Dank, und jetzt müssen die Entzündungswerte runter. Dann haben sie nochmal die Antibiotika eingestellt, Entzündungswerte gingen runter und dann hieß es, mein Vater kann entlassen werden. Relativ zügig. Mhm. Habe ich gesagt, super, weil er hat eh keinen Bock da und ich hatte ihn ein paar Mal besucht, alleine das Essen, was dort serviert wird, unglaublich. Unglaublich. Mhm. Also, aber gut, ist halt nun mal so. Da frage ich mich auch, wo die Gelder hinfließen. Mhm. Und dann rief mich meine Mutter an und sagte, ja, der Arzt möchte nochmal mit dir sprechen. Papa kann abgeholt werden. Ja, sage ich so, super, herzlichen Glückwunsch, toll. Ich rufe ihn an. Dann rufe ich an, erwische eine Kollegin am Telefon, eine Schwester, die Dienst hatte und sagt, ja, mein Name ist Yildirim, ich bin orthopädischer Kollege, der Stationsarzt Doktor sowieso hat um Rückruf gebeten. Da sagt die zu mir, ja, aber sie rufen außerhalb der Sprechstundenzeit an. Und pass auf, jetzt kommt der Clou. Da sagt sie, es ist 16.01 Uhr. Die Sprechstunde geht bis 16 Uhr. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, ich glaube, ich muss Sie missverstanden haben. Der Kollege X hat um Rückruf gebeten. Ich erfülle diesen Rückruf aus meiner laufenden Sprechstunde. Können Sie mich mit dem Kollegen bitte verbinden? Der sagte, ja, aber die Kollegen hören um 16 Uhr mit der Arbeit auf. Habe ich gesagt, hören Sie mal, ich war selber Assistenzarzt und Stationsarzt. Keiner lässt um 16.01 Uhr das Mikro fallen. Keiner. Der ist 100 pro noch im Gebäude. Mhm. Geben Sie mir den Kollegen bitte. Ja, nee, da muss ich erst mal gucken, aber bevor ich mich hier von Ihnen dumm anmachen lasse, habe ich gesagt, Frau Kollegin, ich mache Sie nicht dumm an, sondern smart. So, und Sie sorgen jetzt bitte dafür, dass der Kollege ans Telefon kommt. Egal wie. Und dann kommt er ans Telefon, war natürlich da, der war bei ihr im Zimmer. ja, und sagte, ja, ich habe das ja mitbekommen. Ach so, sag ich, ja, dann waren sie ja da. Warum sagt dann die Kollegin, dass um 16.01 Uhr sie angeblich den Dienst aufgehört hätten? Sag ich, Leute, so können wir nicht miteinander arbeiten. Was ist das für ein Vorgehen? Wie seid ihr drauf? Ich war selber in eurer Situation. Ihr könnt doch nicht um 16.01 Uhr sagen, sie rufen außerhalb der Sprechstunde an und sie sagen mir, sie bitten um Rückruf. Ja, aber das war ja nicht so dringend. Da sag ich doch, es war dringend. Es ging um meinen Vater. Mhm. Es gibt nichts Dringenderes für mich. Mhm. Ja? Und nee, ich wollte Ihnen ja nur mitteilen, die Entzündungswerte sind gefallen und wir würden Ihren Vater gerne entlassen. Ja, sag ich, das ist doch super. Das ist doch eine super Nachricht. Sag ich, das Entree war scheiße. Mhm. Ja? Und sagen Sie bitte der Kollegin liebe Grüße, die soll sich gefälligst bessern. Und deshalb nur zum Thema, wie es auch interkollegial läuft. Aber das Problem ist, es ist einfach, in vielerlei Hinsicht haben wir ein gewisses Niveau verlassen. Wir haben uns dafür entschieden, ein gewisses Niveau zu verlassen. Und das macht's schwierig. Das macht's schwierig. Deshalb, selbst wenn mehr Geld in das System dann irgendwann, woher auch immer übrigens, gepumpt werden sollte. Gut, wenn wir aufgerüstet haben, dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, dann die Gelder wieder in die wichtigen Dinge des Lebens zu investieren. Aber ich glaube einfach, wir kriegen das Niveau nicht mehr, den Anspruch nicht mehr erhöht. Und das ist die Schwierigkeit. Aber ich hoffe, dass solche Geschichten auch von dem einen oder anderen gehört werden, der in Charge ist, der vorne die Speerspitze darstellt. Und am Ende des Tages das System, weil das System sind wir, das System sind das ist die der Menschen.
Punkt,
ja.
Das ist der Punkt.
Nur wir können das System verändern.
Ja.
Ne? Und nicht immer nur sagen, ja, das ist so und da kann ich nichts für. Das ist nicht meine Kompetenz, das ist nicht mein Bereich, sondern Verantwortung übernehmen, das System ankurbeln, einer unter vielen sein. Das muss der Anspruch sein. Und nicht um 16.01 Uhr die Arbeit niederlegen.
Weißt du, und das Ding ist, mal abgesehen davon, dass ich in der Patientenverfügung drinstehe und so weiter und so fort, das ist ja, also es gibt ja auch irgendwie eine rechtliche Grundlage. Es geht ja darum, genau das ist der Kernsatz, den du gerade eben gesagt hast, es geht um meinen Vater. Also, frag nicht nach Autorisierung auf irgendeinem Blatt. Wenn du irgendwann mal Empathie in der Schule gelernt hättest, dann wüsstest du, das reicht völlig aus. Ich bin der Sohn. Ich bin der älteste Sohn. Und das ist Autorisierung genug. Da brauche ich keine Papiere für. Und es ist selten, dass ich deutlich werde, aber das war dann wirklich sehr deutlich. Ich habe dann auch zu dem Familienmitglied gesagt, ich habe gesagt, du, pass auf. Der hat es übrigens genauso gesehen. War nur machtlos in dieser Situation, wenn einem da der Arzt entgegenkommt. Wie ich gesagt habe, wenn er mir über den Weg läuft, nehme ich mir auf die Seite. Nehme ihn in den Schwitzkasten und lass das dann wieder los, wenn er sagt, Entschuldigung. Also, ist schon, naja. Lass uns über was Schönes reden. Lass uns über mentale Gesundheit bei Kindern reden.
Über kleine Helden.
Über kleine Helden. Lass uns über etwas reden, was ich deshalb sehr angenehm fand. Weil es sich doch lohnt, hartnäckig zu sein und es lohnt sich doch dran zu glauben, dass sich was zum Positiven verändert. Wenn auch im Kleinen, in dem Fall wirklich dann im Kleinen. Und ich hatte es gesagt, dass an der Universitätsmedizin in Halle wird gearbeitet an einem Programm, wo man mentale Gesundheit kindgerecht erleben kann. Und es geht darum, dass eben schon Kinder nicht überfordert werden mit, da gibt's auch mal psychische Probleme, sondern sie sollen ein Gefühl dafür kriegen. Sie sollen genauso wie für viele andere Dinge im Leben ein Gespür dafür kriegen. Und eigentlich ist es ja was Trauriges, dass das so in Anführungsstrichen behandelt werden muss. Gäbe es die Zahlen nicht, über die wir ja immer wieder sprechen, die nach oben gehen, wären wahrscheinlich diese Programme auch nicht notwendig. Aber leider sind sie notwendig, weil unsere Gesellschaft dann doch ganz schön gestresst ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Und es ist ein Projekt für Schulklassen und für Hortgruppen. und setzt bewusst auf Prävention und Gesundheitsförderung statt auf medizinische Aufklärung im engeren Sinn. Und die Kinder erleben, es ist also wirklich an einem Ort, an dem Menschen Hilfe bekommen, wenn Sorgen, Ängste oder Belastungen zu groß werden. Und dabei begegnen sie dann Berufsgruppen, die in ambulanter Versorgung zusammenarbeiten, also Ärztinnen, Psychologinnen, Therapeutinnen, aus dem Bereich Musik, Kunst, Ergotherapie, Sozialarbeiterin, Pflegefachpersonal. Und die Kinder erfahren, wie unterschiedlich Unterstützung aussehen kann im Gespräch, im kreativen Gestalten oder durch praktische Hilfen im Alltag. Und das finde ich ganz interessant. Da gibt es nämlich einen Satz von dem geschäftsführenden Oberarzt der Universitätsklinik und Poliklinik. Der sagt, wenn Kinder früh lernen, dass seelische Gesundheit genauso zum Leben gehört wie Zahnhygiene, Bewegung oder Ernährung, stärkt das ihre emotionale Entwicklung und zwar langfristig. Für uns eigentlich, für uns Boomer, eigentlich total, wie soll man sagen, erstaunlich, dass sowas in der Tat auch jetzt angeschoben wird und auch mehr und mehr funktioniert. Wir machen einen Podcast darüber und denken, dass das vielleicht einfach längst auf dem Weg ist. Aber auf der anderen Seite müssen relativ junge Kinder erstmal rangeführt werden. Gut oder schlecht? Wie siehst du es? Man könnte ja auch sagen, ganz schön hartes Brett für die jungen kleinen Helden.
Ja, ich denke aber, so wie es aufgebaut ist, wenn man sich zumindest diese, es läuft ja auch als Mitmachangebot, also dementsprechend ist es natürlich, wie man so schön sagen würde, heutzutage hands-on. Aber ich finde es dahingehend gut, um ein Stück weit spielerisch auf diese Thematik ja auch aufmerksam zu machen, weil Kinder im Grundschulalter gerade indem sie andere Autoritäten kennenlernen, zum Beispiel in der Schule sowieso, aber eben auch jetzt außerhalb der Schule, entwickeln ihr Selbstbild, entwickeln so, was sind gute Gefühle, was sind vielleicht schlechte Gefühle oder gute Gedanken, schlechte Gedanken. Dann das Thema, ihre Gefühlswelt auch mal nach außen zu tragen und zu benennen. Ob das jetzt die Klassiker sind wie ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin glücklich, und damit verbunden auch vielleicht das ein oder andere Stresssignal mal wahrzunehmen. Ich glaube, wenn man da die Kinder eben spielerisch an diese Thematik ranführt, und wir wissen ja jetzt aus zahlreichen Episoden, die wir aufgenommen haben und vielen Studien und auch Schicksalen, die wir hier miteinander geteilt haben, dass das Thema mentale Gesundheit zum einen sehr wichtig ist und, wie ich es in der letzten Folge auch nochmal gesagt hatte, für mich ja auch elementar im Grunde ist. Und letztendlich muss man damit, also das Thema auch entstigmatisieren, indem man es klar benennt und eben auch kleineren Gruppen, also Altersgruppen, in dem Fall kindgerecht, zur Verfügung stellt und zumindest mal versucht zu vermitteln, was eigentlich mentale Gesundheit bedeutet, dass das eben auch wichtig ist, dass man sie trainieren kann, mitunter, um es mal so auszudrücken, oder beeinflussen kann. Und vor allen Dingen, und da ging es ja in erster Linie auch um diese Ambulanz, um die psychiatrische Ambulanz der Uni Halle, mal einen Ort den Kindern vorzustellen, wo eben bestimmte Menschen eben Hilfe bekommen, und letztendlich auch zeigen, wie vielfältig die Unterstützung sein kann. Also dass das jetzt nicht nur Medikamente sind oder ein Tropf oder in Gott bewahre eine Zwangsjacke, ja, sondern dass es letztendlich auch viele, ich sag jetzt mal, künstlerische Themen hat, Musik, Gespräche, was ja auch total wichtig ist, gerade in der Entwicklung eines Kindes, Entschuldigung, dass man letztendlich auch grundsätzlich viel mit Kindern sprechen sollte. Und wenn die dann sehen, ah, okay, das und das wird hier gemacht, wer kommt hier überhaupt hin? Und viele, ich denke mal, das ist sicherlich auch so, Gegenüberstellungen oder Zusammenkünfte vielleicht von dort Behandelten gibt und eben den Kindern, und dass man eigentlich denkt, Moment, der ist ja, ich nenne es mal jetzt bewusst, in Anführungsstrichen, der ist ja total normal oder sie ist total normal. Aber eigentlich dort wegen einer Behandlung. Und deshalb ist die Idee, finde ich, mal was anderes als ein Zirkus oder Museumsbesuch. Und ich denke letztendlich in vielerlei Hinsicht auch wertvoll, vor allen Dingen, wenn man das Thema Prävention in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen. Also ich würde es gerne mir wirklich mal angucken. Jetzt ist es natürlich in Halle. Wer sich übrigens dran erstmal grundsätzlich interessiert, kann gerne mal mailen an psychiatrie@uk-halle.de. Für mich ist es klar, worum es geht. Ich würde es gerne mal live erleben und ich finde, es könnte auch ruhig Schule machen. Also es geht also los im Kleinen, wie so oft, ne? Dass also quasi ein Uniklinikum so auf die Idee kommt, Kind, das ist mir doch eigentlich mal nicht nur zeitgemäß, sondern eigentlich auch ein ganz gutes Thema. Ich denke, die werden sich auch Gedanken darüber gemacht haben, wie legen sie sowas an? Also wie spielerisch findet sowas statt? Wie kriegt man das didaktisch jetzt an diese Zielgruppe ran, vor allen Dingen junge Zielgruppe ran, dieses Thema? Finde ich hochspannend.
Genau, die haben ja, glaube ich, sogar ein Maskottchen.
Genau,
Paul.
Krake Paul.
Krake, die Krake Paul.
Die Krake Paul. es ist für mich tatsächlich was, wo ich gerne mehr drüber wissen würde, im Sinne von, was ist denn das Ergebnis am Ende? Also ich hoffe, dass sie das dann noch ein bisschen noch bekannt geben und auch vielleicht einfach ein bisschen was drüber erzählen. Könnte ja Schule machen, durchaus. Also Schule ja. im wahrsten Sinne, ja. Ich glaube, was es alles für Erziehungsmaßnahmen und für Aufklärungsunterricht gibt in Schulen. Aber es ist natürlich fantastisch, dass wir jetzt langsam auf dem Weg sind, dass genau solche Themen einfach auch gespielt werden. Denn ich kann mich daran erinnern, das soll jetzt bitte nicht so klingen, wie Opa erzählt vom Krieg, aber als ich meinen Zivildienst gemacht habe, und das sind einige Jährchen her, da war es eben so, dass in einem Regelkindergarten auch behinderte Kinder betreut wurden. Das finde ich damals, war gerade in den Kinderschuhen im wahrsten Sinne. Und war ein Projekt an der Uni, wurde dann übernommen von der Stadt oder beziehungsweise finanziert von der Stadt, sodass behinderte Kinder eben in Regelkindergärten integriert wurden. Jetzt war es aber auch so, dass in diesen Gruppen Kinder waren mit ganz schönen Issues, um das mal vorsichtig zu sagen, weil diese Kindergärten in Brennpunktgebieten der Stadt waren, wo es sehr viel Arbeitslosigkeit gab, sehr viel Drogen, sehr viel Alkohol bei den Eltern und dementsprechend Kinder keinen wirklich guten Aufschlag hatten. Und viele haben sich oft gefragt, woran liegt das eigentlich? Also weil das natürlich, was zu Hause abläuft, im Dunkeln bleibt. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, ich bin nicht ganz sicher, auf jeden Fall erinnere ich mich eines Morgens, war es so, dass zwei Brüder, Altersunterschied ein Jahr, das war auffällig, dass die montags total aggressiv waren. Und das endete dann im Finale damit, dass einer von den beiden Jungs, das sah ich aus dem Augenblickwinkel raus, mit einer spitzen Schere ausholte und kurz davor war, sie einem Mädchen in den Rücken zu rammen. Und ich instinktiv nur rübergeflogen bin, die Hand weggeschlagen habe, sodass die Schere wegflog und die Situation zumindest erstmal gelöst habe. Daraus folgte dann ein Riesenprozess von Analysen und keine Ahnung. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es war so, dass diese beiden Brüder leider Eltern hatten, die dachten, es ist eine kluge Idee, einen Fernseher und einen damals Videorekorder ins Zimmer zu stellen. Und die beiden Brüder durften aus der Videothek zu Hause sich einfach mal Filme rausnehmen. Und es kam raus, dass sie sich vor allen Dingen irgendwelche Horror- und Krimi-Dinger und so weiter reingezogen haben, das ganze Wochenende. und dann am Montag relativ aufgeladen waren und das, was sie so gelernt hatten, per Film dann einfach auch mal teilweise ausprobieren wollten, ob das funktioniert. Also warum erzähle ich das? Weil da zu Hause ganz viel im Argen war, auch was die mentale Gesundheit angeht. Also nicht nur die junge Generation betroffen, sondern wie es leider so oft ist, in diesen Brennpunkten, dass eben mehrere Generationen auch vorher schon davon betroffen sind, von teilweise von Sorgen, von wenig Bildung, von ja, also da ist eine ganze DNA von betroffen. Und ich finde es gut, dass man jetzt einfach anfängt, auch mal tiefgründiger zu werden und zu sagen, so mentale Gesundheit betrifft uns alle. Und das hat ja eins zur Folge, dass Kinder reden. Dass sie sich artikulieren, dass sie lernen, dass sie schlecht fühlen oder sich zu schämen oder sich nicht gut zu fühlen, total in Ordnung ist. Und dass sie Werkzeuge an die Hand kriegen, darüber vielleicht zu reden. Und das finde ich einen ganz, ganz elementaren und wichtigen Schritt. Weil ich glaube, bis heute ist es immer noch so, korrigier mich, wie du es siehst, aber ich habe wirklich den Eindruck, dass das bis heute nicht gelernt ist, über mentale Gesundheit zu sprechen in jüngeren Zielgruppen. Also das ist gerade von einer ganz, ganz lieben Kollegin von vor ungefähr 2 Jahre her aus einer großen News-Redaktion, die immer in ihrer Mittagspause eine Therapie machte und sagte, sie geht jetzt in eine längere Mittagspause zu ihr und wird da auch gecoacht und so weiter, hat aber nicht drüber gesprochen, dass sie eine Therapie macht. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, auch eine relativ junge Zielgruppe. Also es ist so ambivalent. Auf der einen Seite sind wir auf dem Weg und auf der anderen Seite sind wir noch lange nicht so weit.
Nee, und die Belastungsfaktoren liegen ja gerade bei Kindern und Jugendlichen auf der Hand. Wir haben sie ja hier auch mehrmals beleuchtet, ob das soziale Medien sind, ein gewisser Leistungsdruck, Lebensunsicherheiten, politische Unsicherheiten, ne, weil da droht ein Krieg, da droht ein Konflikt und so weiter und so fort. Der wird medial ausgeschlachtet und da ist es natürlich schon so, dass frühzeitig eine gewisse Aufklärung helfen kann, einfach auch ein bisschen gesündere Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Und letztendlich, ich glaube, da gibt es Studien für, aber ich glaube, das Ergebnis kann man sich selber ausmalen, ohne die Studie durchgeführt zu haben. Aber auch im Bereich der mentalen Gesundheit gibt es halt genug frühzeitige Präventionsangebote. Wenn die genutzt werden, dann können die Risiken für spätere Angststörungen oder eben Depressionen deutlich gesenkt werden. So, ich glaube, jeder würde das sofort unterschreiben. Ja, ist ja klar. Ja, aber wird's gemacht? Nein. Und dementsprechend muss man ja überlegen, wie kann man es machen, ohne dass es aber letztendlich bedrohlich wirkt. Also, ne, dass man jetzt dem Kind nicht klar machen muss, wenn du mal solche Gedanken hast, dann musst du aber auch kommen. Ja, das ist bedrohlich. Das ist angsteinflößend. Man sollte natürlich eher, und darauf zielt sicherlich auch dieses Angebot und bestimmt auch andere, ab, dass man eben kreative oder spielerische Therapieformen ausprobieren kann im Rahmen eines solchen Nachmittags. Vor allen Dingen auch dann die jeweiligen Therapeuten und Therapeutinnen dann auch mal aktiv befragen kann, ne? Was machst du denn hier, ne? Und wie ist dein Tagesablauf? Wie läuft der Tag ab? Was hast du zu tun, etc. pp. So wie es Kinder dann auf ihre Art und Weise fragen würden. Und um letztendlich natürlich gewisse Hemmschwellen auch zu senken, weil Fakt ist, und das ist ja auch eine Form der, ja, ob es dann Prävention genannt werden darf, ist dann was anderes, aber letztendlich, wenn man in diesem Zusammenhang zumindest mal eine positive Erfahrung gemacht hat und gesagt hat, ich war da mal, und sei es nur im Unterbewusstsein, ne, weil ich glaube nicht, wenn man jetzt Mitte 20, 30, 40, 50 ist, dass man sich an seine Grundschulzeit zurückerinnert und sagt, ach, ich war da mal in einer Ambulanz, doch, im Unterbewusstsein mit Sicherheit. Vielleicht auch so, dass man aus welchen Gründen auch immer das immer wieder rekapituliert für sich und sagt, wir waren da mal, wir waren da mal, wir waren da mal. Weil es geht ja auch darum, dass man eher Hilfe suchen würde in einer Einrichtung, in der man vielleicht auch eine gewisse unschuldige Erfahrung gemacht hat. Also mit anderen Worten, man war nicht betroffen, man war nicht erkrankt und hat mehr oder weniger einen Ausflug gemacht. Weil wenn man die Hilfe dann benötigt, dann ist es natürlich ja auch wichtig, dass man sie aktiv sucht, ne, und sich nicht irgendwie verkriecht oder versucht, mit seinem Schicksal selber klarzukommen. Und letztendlich sind diese Ambulanzen ja in erster Linie dafür da, wenn jemand Hilfe benötigt, dass sie auch angeboten werden kann.
Habt ihr einen Weg gefunden, dass eure Kinder da so ein bisschen im Thema sind? Also zumindest jetzt irgendwie nicht zu sagen, ja, es gibt die mentale Gesundheit und die müssen, sondern einen guten Umgang damit. Ist das für euch schon ein Thema gewesen? Also für uns ist es auf jeden Fall eins und wir implementieren das schon seit es eben geht eigentlich, ne? Also weitaus jünger, natürlich in homöopathischen Dosen und altersgerecht, aber es ist ein Thema und soll auch gerne so eins sein und ich glaube, so ein deshalb ist zum Beispiel auch unsere Tochter da relativ fit auf dem Gebiet.
Nein, ist es definitiv, zumal meine Kinder ja auch dahingehend etwas älter sind, dass man ja schon andere Themen auch besprechen kann und teilweise auch besprechen muss. Jetzt könnte man natürlich meinen, ja, ist ja klar, der Vater hat einen Podcast über Mental Health, dann sind die Kinder ja auch fit. Ja, nee, das ist nicht die Garantie, zumal die jetzt auch nicht die Folgen hören, weil das ist, also zumindest das, was wir dann teilweise speziell besprechen, das ist nun mal nicht deren Welt. Ne? Und 45, 50, 60 Minuten jemandem zu lauschen, vor allen Dingen dem Papa, der wahrscheinlich das ein oder andere auch zu Hause mal fallen lässt. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hör mal so, Freitag kommt eine Folge, die zieht ihr euch bitte rein und dann seid ihr fit. sondern es ist eigentlich das Alltägliche. Es ist der Umgang miteinander. Es sind es ist viel mimisch. Es ist viel gestisch, über das man sich auch als Erwachsener im Klaren sein muss. Ich habe in dem Zusammenhang, es ist natürlich fiktiv, es ist ein Roman oder eine Romanverfilmung gewesen, die wir uns zuletzt angeguckt haben. Wen es vielleicht interessiert, die Folge ist oder die Serie läuft auf Netflix und ist eine Verfilmung von einem Roman von Harlan Coben, müsste der, glaube ich, heißen, wenn ich das, der Autor. Also der hat, glaube ich, schon zig Krimis geschrieben, ohne Ende, viele verfilmt. Und Suche mich nicht heißt der deutsche Titel von der Serie. Und ohne zu spoilern, versuche ich trotzdem mal einen Dialog kurz wiederzugeben, der mich unfassbar gecatcht hat in dem Moment, obwohl ich ihn natürlich sehr, wie soll man das formulieren, übertrieben fand, also eben filmisch übertrieben. Aber es ging darum, dass in dem Film eine junge Frau vergewaltigt wird und nicht möchte, dass das der Vater erfährt. Also anders formuliert, die Mutter weiß es, die Tante weiß es, aber der Vater sollte es nicht erfahren. Der Vater kriegt es aber dann später irgendwann raus und sagt dann zu seiner Tochter, warum hast du es mir nicht gesagt? Also warum hast du das vor mir verschwiegen? Und dann hat die Tochter einen Satz gesagt, den ich eigentlich, also ich glaube, wer Vater ist, dem würde das wirklich das Herz zerreißen, auch wenn es ein Film ist und fiktiv, bla bla bla. Dann sagt sie zu ihm, weil ich die Enttäuschung in deinen Augen nicht nochmal ertragen wollte. Und dann hat er gesagt, welche Enttäuschung? Da sagt sie, ja, ich habe dich schon mal enttäuscht und der Blick, den du mir damals zugeworfen hast, den wollte ich nicht noch einmal ertragen. So, das heißt natürlich, dass sie sich als Opfer schuldig gefühlt hat und vor allen Dingen ihrem Vater gegenüber das nicht erzählen konnte, weil sie Angst vor einer Verurteilung hatte. Und das fand ich so krass von der Wahrnehmung her und sei es von mir aus auch nur ein Skript. Aber wenn man es runterbricht auf hoffentlich deutlich weniger dramatische Schicksale oder Erfahrungen, die Kinder schon mal machen und das Kind oder die Kinder nicht in der Lage sind, mit einem Elternteil zu sprechen, aus Angst verurteilt zu werden. Ich glaube, das ist sehr real. Das ist sehr real. Und der Zusammenhang, wie gesagt, den fand ich dann schon etwas krass, aber wie gesagt, aber ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass man mimisch und gestisch unheimlich in der Lage ist, die mentale Gesundheit von jemandem zu beeinflussen. Und dessen sollte man sich im Klaren sein. Und wenn man mit Kindern spricht, ich habe es ja vorhin gesagt, es ist wichtig, mit Kindern zu sprechen, Gespräche zu führen, auch wenn es denen manchmal auf den Sender geht. Ne? Weil wenn ich frage, wie war es in der Schule? Das wollen die nicht hören. Das ist so nach dem Motto, Papa, was soll ich dir denn sagen? Es ist Schule halt. Aber es kann ja sein, dass irgendwas, wenn ich 12-mal frage, dass einmal was dabei ist, was ich wissen sollte. Ja. So, und genauso fragt mich meistens der Sohnemann, wie war's auf Arbeit? So, und ich kann meistens, Gott sei Dank, sagen, es war super, es war toll, wir konnten vielen helfen und so weiter und so fort. Aber es gibt manchmal eine Szene, eine Anekdote, ein Erlebnis, von dem ich denke, das sollte er wissen. Und darum geht's. Es geht um Kontakt, es geht um Antennen, es geht um Verbindungen. Und die sollte man nicht kappen nach dem Motto, Kind, das ist ja nur ein Kind. Was versteht das denn schon davon? Genau, und da fängt für mich in einfachster Form die Strukturierung zumindest eines mentalen Environments, ja, um es mal so auszudrücken, fängt für mich auf dieser Ebene an. Und deshalb sind meine Kinder natürlich schon in einer gewissen Form werden sie geschult, in einer gewissen Form werden sie auch stimuliert. Also gerade was das Thema, was wir ja bei einer der letzten Folgen hatten, nämlich Thema Stressimpfung. Also wir impfen regelmäßig zu Hause. Ja, mal mit weniger, mal mit höherer Dosis, aber wir versuchen schon gewisse Elemente einfach zu setzen. Vielleicht auch, weil die Erfahrung meiner Frau und meine Erfahrung einfach so ist, dass uns beide gewisse Stresssituationen, gewisse Sorgen, gewisse emotionale Situationen auch in einer gewissen Art und Weise gehärtet haben und eine gewisse Performance haben erzielen lassen. Und ich glaube, dass man eben in zum Teil homöopathischen Dosen, aber wenn sie dann älter werden, auch in produktiven Dosen, das schon über die Kinder und Jugendlichen rieseln lassen sollte.
Ja, kann ich im Grunde genommen alles nur genauso unterschreiben. Und das ist auch ein Aspekt, den ich ganz gut finde, immer wieder, auch wenn es nervt, mal nachzufragen, finde ich auch auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee. Einfach deshalb, weil manchmal, es muss ja gar nichts wahnsinnig Großes sein. Wir wissen ja, dass bei Kindern manchmal Kleinigkeiten reichen, um sie zu verunsichern oder traurig werden zu lassen oder sogar Ängste zu schüren. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, einfach auch die Pflicht, da entgegenzuwirken und das im Auge zu behalten. Und es geht nicht darum, Helikoptereltern zu sein oder Curling-Eltern zu sein. Ich weiß nicht, ob du mit dem Begriff was anfangen kannst.
Ja, natürlich. Haben wir eine schöne Folge gemacht.
Genau. Richtig. genau. Und das ist tatsächlich was, wo ich glaube, damit umzugehen, damit zu arbeiten und sich damit zu beschäftigen, das bringt beiden Seiten was. Und ich glaube auch, dass auch Eltern davon total profitieren können, weil sie einfach die Sinne schärfen und einfach vielleicht nicht Dinge einfach so hinnehmen, so nach dem Motto, ja, ist halt ein Kindergarten. Was soll im Kindergarten sein? Ja, da kann viel sein im Kindergarten. Und es kann eben auch so sein, dass sich Kinder manchmal gar nicht so richtig wohlfühlen in diesem Kindergarten. Nur weil wir denken, es ist toll für sie und das sind so viele tolle Möglichkeiten, bedeutet das noch lange nicht, dass es ihnen gut tut. Und deshalb nachzufragen, finde ich, ist auf jeden Fall sicher kein wieder. Lieber Burak, danke dir für diese Folge heute. Wir haben über Kinder gesprochen, wir haben über Krankenhäuser gesprochen, wir haben über Mental Health gesprochen, war alles drin. Bis nächsten Freitag.
Bis nächsten Freitag. Wunderschönes Wochenende und ärgert euch nicht.
So ist es. Bleibt gesund, vor allen Dingen.
Bleibt gesund, genau. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.